Radioaktiv mit einem Spezial zu dem Thema, das uns auch im dritten Jahr begleitet, in immer neuen Varianten. Und trotzdem es jetzt diverse Möglichkeiten gibt, sich gegen Corona impfen zu lassen, sind die täglichen infizierten Zahlen ja hoch und höher. Und wer es noch nicht hatte, der kennt zumindest immer mehr Menschen, die sich infiziert haben. Gestern hat es auch noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau erwischt. Doch wir hoffen, da derzeit ja vor allem die Omikron-Variante vorherrscht, dass die Auswirkungen nicht so schlimm werden. Was genau hinter den verschiedenen Verläufen steckt, das werden wir heute genauer erfahren von Dr. Heiner Ruhschulte, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin im Sana-Klinikum. Der ist heute hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Dr. Ruhschulte.
Meine Hampe, danke für die Einladung.
Der Landkreis hat ja gestern am Dienstag 584 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut beträgt 2.161, das sind ganz schön hohe Zahlen. Wie bildet sich die aktuelle Corona-Situation im Landkreis im Sana-Klinikum ab? Ist bei Ihnen auch besonders viel los?
Wir haben Patienten auf Normalstationen und Intensivstationen, das wechselt. Die Zahlen sind, wenn man sich das vergleicht mit der ersten Welle, sicherlich deutlich höher. Aber die Zahlen der schwer Erkrankten oder Schwersterkrankten sind anteilig deutlich niedriger. Das mag an der anderen Variante liegen, aber auch daran, dass jetzt inzwischen Gott sei Dank viele Menschen geimpft sind.
Ich habe es jetzt immer öfter mal gehört, einige wünschen sich sogar zum Abschied mal so halb im Scherz, halb im Ernst einen milden Verlauf. Also wir unterscheiden tatsächlich grob in milde und schwere Corona-Verläufe. Was überhaupt ist genau da der Unterschied? Wann ist ein Verlauf schwer?
Das liegt ja auch in der subjektiven Wahrnehmung und man muss das sehr unterscheiden nach den betroffenen Altersgruppen. Die Zahlen ändern sich da aktuell. Wir haben viele frisch Infizierte in den jüngeren Altersgruppen 10 bis 19 oder 20 bis 29 Jahre. Die führen heute laut Zeit Online die Zahlen der frisch Infizierten an. Die werden aber fast nie schwer krank. Dafür haben wir bei den Älteren wenigere Neuinfektionen, aber einen etwas höheren Anteil an denjenigen, die dann stationär aufgenommen werden müssen oder die auch eine intensivstationäre Behandlung benötigen. Insoweit ist das immer nur eine Momentaufnahme. Die schweren Verläufe können zum Beispiel aus einem vorher vermeintlich milden Verlauf, das kann wie ein grippaler Infekt sein, sich entwickeln, wenn etwa das Virus weitergewandert ist und eben nicht mehr nur im Rachen ist, sondern tatsächlich auch zu Umbauprozessen in der Lunge führt. Man hat dann eine, wir nennen es eine virale Pneumonie, also durch Viren hervorgerufene Lungenentzündung. Dann ist in der Regel rasche ärztliche Behandlung im Krankenhaus nötig. Und ein Teil dieser Patienten wird so krank, dass sie zum Beispiel nicht mehr alleine atmen können und da Unterstützung brauchen, dann würden sie auf die Intensivstation verlegt werden müssen.
Sie haben es eben gerade schon so ein bisschen angesprochen. Was genau passiert im Körper bei schweren Corona-Verläufen?
Die Krankheit ist klinisch und diagnostisch, ich sag mal, ein Chamäleon. Das kommt in verschiedenen Präsentationsformen daher. Es gibt also keinen ganz standardisierten Verlauf, den alle gleich haben. Die Organsysteme können ganz unterschiedlich betroffen sein. Häufig sieht man eine Lungenentzündung, die dazu führt, dass die Patienten die Atemarbeit alleine nicht mehr leisten können. Die brauchen dann Unterstützung mit sogenannter nicht-invasiver oder invasiver Beatmung. Im schlimmsten Fall kann es zum schweren Lungenversagen kommen, wo die Lunge selbst mit Beatmungsgerät ihre Aufgaben, nämlich Kohlendioxid abzuatmen und Sauerstoff aufzunehmen, damit die Organe mit Sauerstoff versorgt sind, nicht mehr leisten kann. Dann braucht man eine Behandlung mit einem Verfahren, was wir ECMO nennen. Das ist auch immer mal in der Presse geschildert worden. So eine Art Herz-Lungen-Maschine, an die man dann angeschlossen wird, die die Aufgabe der Lunge und in bestimmten Formen auch des Herzens unterstützend mit übernimmt. Das wird in Zentren wie den Unikliniken Göttingen und der MAH hier in Niedersachsen zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten, durchgeführt. Ferner kann es zu Störungen der Blutgerinnung kommen, zur Bildung von Blutgerinnseln in praktisch allen Gefäßgebieten des Körpers. Und immer wenn man Blutgerinnsel hat, ist auch damit das Risiko verbunden, dass man eine Embolie bekommen könnte. Also wenn sich so ein Blutgerinnsel losreißt und mit dem Blutstrom mitgerissen wird und irgendwo ein Blutgefäß verstopft. Weitere befallene Organe können auch sein der Herzmuskel und auch die Nieren, bis dahin, dass die Patienten an die Dialyse, also eine Nierenersatztherapie, angeschlossen werden müssen. Man sieht also zusammengefasst, das Ganze ist so schon potenziell unangenehm genug Und es gibt auch Fälle, wo sich dann noch eine bakterielle Infektion dazu gesellen kann und sich eine Sepsis, im Volksmund als Blutvergiftung bezeichnet, da draufsetzt. Und dann hat man also wirklich ein gravierendes Krankheitsbild mit schlechten Aussichten.
Das klingt sehr herausfordernd auch für die behandelnden Ärzte, für die Pflegerinnen und Pfleger. Wie werden diese schweren Verläufe behandelt?
Die Behandlung ist im Wesentlichen an den Symptomen orientiert. Also wenn wir sehen, dass der Gasaustausch, die Lungenfunktion nicht gut ist, dann beginnt das mit Unterstützung mit Sauerstoffzufuhr. Dann kann man über eine spezielle Gesichtsmaske und ein künstliches Beatmungsgerät die Atemarbeit unterstützen. Man kann die Patienten speziell lagern, sodass die Atmung und der Gasaustausch besser sind. Und wenn das auch nicht reicht, kann ein Beatmungsschlauch in die Luftröhre eingeführt werden und der Patient an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden.
Herr Dr. Ruhschulte, gibt es eigentlich besondere Risikogruppen für schwere Verläufe?
Ein Risiko ist zuallererst zu nennen, das ist fehlende Immunität bzw. inkompletter Impfstatus. Schwere Verläufe betreffen tendenziell eher ältere und alte Patientinnen und Patienten. Am Anfang hieß es ab 80 aufwärts, inzwischen ist es eher so ab 50, 60, also ich mit meinen 54 bin auf der Kante. Patienten mit Vorerkrankungen und chronischen Erkrankungen, vor allen Dingen der Lunge, wie chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, damit in Verbindung auch Raucherinnen und Raucher, Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit, erhöhtem Blutdruck, chronischen Nieren- und Lebererkrankungen, Diabetes mellitus und anderen auch Schwächungen des Immunsystems, etwa aufgrund einer Krebserkrankung, aufgrund einer Therapie mit immunsupprimierenden Medikamenten, wie etwa Cortison. All die haben ein höheres Risiko, dass ein Verlauf schwer ist.
Was kann ich selbst tun, um mich möglichst gut vor einem schweren Verlauf zu schützen?
Das eine, gut, jünger machen kann man sich nicht. Die chronischen Erkrankungen kann man versuchen, möglichst gut medikamentös mit seinem Hausarzt zu kontrollieren. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und boostern. Und es gibt Corona-Schutzregeln, die sich ja zum Teil jetzt lockern, die aber nach wie vor helfen, sowas Simples wie ein Mund-Nasen-Schutz oder eine Maske in engen Gruppierungen wie vollen Verkehrsmitteln oder Einkaufsläden, die helfen auf alle Fälle. Und wenn es eben möglich ist, auch Abstand.
Also nach wie vor die klassischen Schutzmaßnahmen gegen Corona. Wie ist es dann, wenn ich einen schweren Corona-Verlauf durchgemacht habe? Leide ich danach automatisch an den Folgen von Long-Covid?
Long-Covid ist ja wie Corona selbst auch ein gemischtes Krankheitsbild mit Organeinschränkungen, die ganz verschiedener Natur sein können. Das kann sein, dass die Veränderung bei der akuten viralen Pneumonie sich nicht wieder zurückbilden, dass also die Gasaustauschfläche in der Lunge nicht so groß ist, wie sie eigentlich sein sollte, dass man also eingeschränkt ist in der Weise, dass man schneller aus der Puste kommt, buchstäblich, dass man möglicherweise eine Zeit lang Sauerstofftherapie bekommt. Das können aber auch ganz andere Folgen sein, wie Folgen von Embolien und Thrombosen. Das können auch kognitive Störungen sein, wie Gedächtnisstörungen etwa. Das ist nicht ein standardisierter Verlauf, genauso wie bei dem Hauptkrankheitsbild. Und man muss auch dazu sagen, alles, was wir haben, ist im Moment vorläufiges Wissen. Wir erleben Wissenschaft in Echtzeit und es purzeln täglich zig Studien in die wissenschaftlichen Portale und in die Fachliteratur. Und wir erleben das quasi in Echtzeit. Und man wird das sicherlich im Verlauf der Jahre nochmal neu bewerten müssen. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist der augenblickliche Status. Dazu noch, man weiß inzwischen auch, dass die intensivmedizinische Behandlung als solche bei Patienten durchaus Langzeitfolgen haben kann, wenn man andere Erkrankungen hat. Und das ist noch nicht richtig aufgetrennt, was allgemeine Intensivmedizinfolgen sind und was Long-Covid ist.
Weil uns die Frage gestellt wurde, kann man Long-Covid auch nach einem milden Verlauf bekommen?
Das ist grundsätzlich möglich, ja.
Ja, wir erleben derzeit hohe Infektionszahlen, wir haben es vorhin schon gesagt, aber die Krankenhäuser sind offenbar trotzdem nicht überfüllt, auch was die Intensivbettenbelegung betrifft. Sie haben vorhin schon mal so ein paar Daten gesagt zum Sana-Klinikum, zur aktuellen Situation. Warum ist das so?
Die Zahlen machen uns durchaus Sorge, wenn auch die Verläufe milder sind. Ich hatte ja schon dargelegt, dass das das jüngere Alter ist. Wir sind bei uns im Sana-Klinikum sowohl für Normalstationen als auch Intensivstationen grundsätzlich gerüstet, Patienten aufzunehmen und im Zweifelsfall auch Kapazitäten auszuweiten. Da gibt es Pläne für. Die mussten wir bis jetzt noch nicht zur Gänze aktivieren. Was wir aber neben den Patienten sehen, die ins Krankenhaus wollen, ist natürlich, dass auch bei uns im Kollegium Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Corona betroffen sein können, wenn etwa die Kinder, die in der Schule sind, es nach Hause mitbringen und die dann entweder in Quarantäne geschickt werden oder sich bei den Kindern anstecken, Gott dank, ohne selber Patienten im Krankenhaus zu werden soweit. Dann fehlen die aber trotzdem bei der Versorgung der Kranken. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite mehr Patienten ins Krankenhaus reinbekommen und weniger Mitarbeiter zur Verfügung haben, dann muss man damit unter etwas tüfteln, dass man da alles versorgt bekommt.
Dr. Heiner Ruhschulte, Sie sind Chefarzt der Intensivmedizin. Vielleicht nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Wer genau ist da wie beteiligt?
Bei uns ist es so geregelt, wir haben eine große Intensivstation, die hauptamtlich in ärztlicher Weise von zwei Gebieten mit Medizinern versorgt wird. Das sind die Internisten unter der Leitung meines Kollegen Professor Griese und wir Anästhesisten. Und wir haben uns ursprünglich mal so die operativen und die nicht operativen Patienten aufgeteilt. Während der Versorgung der Corona-Patienten sind wir enger zusammengewachsen und teilen uns viele dieser Aufgaben. Aber das reicht nicht alleine. Es sind viele Intensivpflegekräfte, die im Dreischichtbetrieb da sind, auch über Wochenend und Feiertage. Und man braucht aber auch Physiotherapeuten, unterstützende Dienste, Reinigungsdienst, Krankentransport, Röntgenassistentin. Und gerade während Corona hat sich gezeigt, dass wir auf niemanden verzichten können. Und es hat sich auch gezeigt jetzt hier bei uns, dass alle wirklich sehr engagiert mitmachen. Und ohne dieses große Engagement hätten wir das bis jetzt nicht so gut geschafft. Also an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön ans Team. Ihr seid toll.
Ja, diesen Dank, den schließen wir uns natürlich an für die Arbeit, die da geleistet wird. Es geht heute vor allem um die Hörerinnen und Hörer Fragen zum Thema schwere Corona-Verläufe, was man dagegen tun kann und was man damit tun kann. Die nächste Frage, wenn ich eine Corona-Erkrankung durchgemacht habe und Sport in meiner Freizeit treibe, wann kann ich damit wieder nach Corona anfangen?
Das kann man grundsätzlich wie nach einem allgemeinen anderen Infekt halten. Man sollte noch mal eine Woche pausieren und dann vorsichtig anfangen und nicht sofort wieder auf volle Leistung gehen. Und wie man das auch nach normalen Infekten kennt, zeigt einem der Körper dann in aller Regel, wie viel geht und wo man sich noch zurückhalten sollte.
Viele haben inzwischen eine Infektion durchgemacht, andere wiederum noch nicht. Gibt es denn Mittel, Medikamente, die man nehmen kann, um die Infektion erträglicher zu gestalten?
Da würde ich zweigeteilt drauf antworten. Der erste Teil ist, man sollte sich wie bei einem anderen Atemwegsinfekt bestenfalls symptomatisch behandeln. Also sich schonen, wenn man wie bei einigen Corona-Verläufen auch immer wieder Kopfschmerzen hat, kann man gucken, ob man das medikamentös vielleicht lindern kann. Es gibt ja Medikamente, die immer mal wieder in Rede standen, wie zum Beispiel Remdesivir als antivirales Medikament. Das ist bis jetzt nur in Studien untersucht worden und zum aktuellen Stand gibt es da keine Empfehlung für. Dann ist jetzt ein weiteres, was man als Tablette einnehmen kann, unter dem Namen Paxlovid auf den Markt gekommen. Das kann man in ausgesuchten Situationen, wenn man alt und vorerkrankt ist und einen Symptombeginn hat, über den Hausarzt klären, ob das in Frage kommt für eine Medikation mit Tabletten. Die ist aber jetzt nicht grundsätzlich für jeden geeignet. Und man muss im Kopf behalten, dass das Medikament selber eben auch erhebliche unerwünschte Arzneimittelwirkungen haben kann und auch Wirkungen mit anderen Medikamenten, die man schon einnimmt. Also da ist auf alle Fälle ärztliche Beratung ganz wichtig.
Im Bereich der Medikation gibt es ja teilweise auch ziemlich skurrile Meldungen, dass Menschen in der Hoffnung, gegen eine Corona-Infektion vorzubeugen, Wurmmittel eingenommen haben. Was ist da aus medizinischer Sicht zu halten davon? Kann das helfen?
Naja, Wurmmittel helfen gegen Würmer. Ivermectin, das kann gegen bestimmte Wurmerkrankungen eingesetzt werden. Für Covid-19 gibt es da keine Zulassung und auch keine Effekte. Und wenn man es falsch einnimmt, kann es auch noch giftig sein.
Also lieber die Finger weglassen von Wohlmittel, zumindest in dem Fall. Da sollte man doch lieber den ärztlichen Rat suchen. Und den gibt uns heute Dr. Heiner Ruhschulte. Derzeit vorherrschend ist die Omikron-Variante. Aber wie sieht es in Zukunft aus? Die Delta-Variante sorgte ja im vergangenen Jahr für viele schwere Corona-Verläufe. Anders als die derzeitige Variante Omikron. Inzwischen fürchtet man ja die Kombination beider, die besonders ansteckend ist, aber eben auch zu schweren Verläufen führt. Was weiß man inzwischen über die Delta-Kron-Variante?
Da gibt es einzelne Berichte aus Frankreich, den Niederlanden und Dänemark. Und man fürchtet, dass im blöden Fall die jeweils ungünstigen und unvorteilhaften Eigenschaften zusammenkommen könnten, also die schnelle Ausbreitung und dann der schwere Verlauf. Das ist im Moment aber noch Theorie. Dazu sind Untersuchungen im Gange und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, während wir die Pandemie immer noch behandeln und beforschen, kommen permanent neue Studienergebnisse raus. Die müssen wir noch abwarten.
Also Sie lassen sich da auch nicht zu Spekulationen hinreißen, wie es wahrscheinlich kommen wird, was kommen könnte. Wir warten einfach ab und hoffen aufs Beste.
Ich wüsste nichts Besseres.
Wie sieht's aus, sobald ich eine Corona-Infektion durchgemacht habe? Sollte ich mich danach trotzdem impfen lassen oder reicht die Genesung nicht aus?
Man hat nach der Infektion sicherlich erstmal eine gewisse Immunität, weil sich Antikörper bilden. Die halten aber nach dem, was wir bis jetzt wissen, nicht dauerhaft vor. Und es empfiehlt sich dann etliche Wochen danach, dann doch noch impfen zu lassen, um länger anhaltenden Impfschutz zu haben. Da würde ich empfehlen, dass man sich bei seinem Hausarzt beraten lässt und da dann auch eine Impfung bekommen kann.
Und auch da gibt es ja doch Unterschiede, was man so gehört hat, ob man die Omikron-Variante hatte oder die Delta-Variante, was nachher die Immunität angeht.
Ja, da müssten wir insoweit spekulieren, denn nicht alle Testungen sind ja typisiert worden. Das heißt, man kann immer nur annehmen, was man gehabt hat. Und da würde ich mich nicht drauf verlassen. Da ist die Impfung nach wie vor ein ganz entscheidender, wenn nicht der entscheidende Punkt im Aufhalten der Pandemie.
Nun ist die schöne Jahreszeit da und damit ist ja auch die Hoffnung groß, dass jetzt die Infektionszahlen wieder runtergehen. Was müssen wir jetzt tun, damit wir in diesem Herbst keine Wiederholung erleben wie 2020 oder 2021?
Wer es noch nicht getan hat, ich wiederhole es abermals, impfen und Corona-Schutzregeln und lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass wir vielleicht irgendwann an einen Punkt kommen, wo es vor allen Dingen eine saisonale Erkrankung ist, die gerade in den Monaten, wo man viel drinnen ist, wenig Luftaustausch hat, vielleicht nur häufiger da ist, die man mit einer Impfung beeinflussen kann. Aber das ist ein Wunsch für die Zukunft. Das kann ich nicht vorhersehen.
Ja, was Sie tun können, damit es gar nicht erst zu einem schweren Verlauf kommt, das hat uns heute Dr. Heiner Ruhschulte gesagt. Und vor allem, was Sie tun können, wenn es denn doch einer geworden ist. Er ist Chefarzt der Sana-Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin in Hameln. Und weitere Fragen beantworten Ihnen die Experten vom Sana-Klinikum schon an diesem Freitagnachmittag zum Thema Corona bei Kindern. Worauf sollte ich während einer Infektion achten und wie verhalte ich mich als Eltern nach einer durchgemachten Infektion richtig? Dazu wird dann Dr. Philipp von Blankenburg Gast sein. Er ist Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin im Sana. Hören Sie an diesem Freitag von 17 bis 18 Uhr live bei Radio Aktiv. Und wenn Sie selbst dazu noch Fragen haben, dann können Sie die uns gerne schicken. Schreiben Sie uns einfach über unsere Facebook-Seite oder über Instagram Radio Aktiv. Und ganz herzlichen Dank an Dr. Heiner Ruhschulte, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, Herr Hampe.